Im Atelier hat's 32 Grad zurzeit. Wir haben noch vor 16 Uhr. Das heißt, es kann lässig noch höher gehen. Und das ist nicht mehr schön. Du schwitzt ohne. Es ist super. Dachatelier, so stellt man sich's vor. Aber bei dem Wetter ist eben nicht so prickelnd. Das prickelt gar nichts mehr. Da brennst du oben auch alles durch. Schöne Überleitung. Bei meinem Gast ist nichts durchgebrannt, aber die hat auch den Ort, wo sie sich ja fast Jahrzehnte aufgehalten hat, verlassen wollen, nämlich Gemeinde, frommer Freundeskreis und so weiter, hat eine 180-Grad-Wendung hingelegt und ist weg, hat ihr eigenes Leben aufgebaut. Und das Leben führte sie unter anderem nach Idomeni, das ist Nordgriechenland, Flüchtlingsarbeit, sie hat geholfen. Sie ist weiter nach Malta, im ganzen großen Bereich der Schiffsrettung, Seerettung ist besser, Seerettung. Fuhr mit ihrem kleinen Polo und zwei Streunerhunden, die hat sie da in Griechenland geschenkt bekommen, nach Deutschland. Und dort fing so langsam das Nachdenken über den Glauben wieder an. Und was dabei rauskommt, das ist so faszinierend. Und sie erzählt sowieso so lebendig, das ist ein totaler Gewinn, ihr zuzuhören. Ich wünsche euch echt viel Spaß dabei.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut,
Abitur
hat er auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Wann kam der Moment, wo du dachtest, das mit dem Glauben, das ist nicht meins?
Mit 18.
Das war so ein Schuss ins Blaue, aber beim Herfahren dachte ich mir, es ist immer spannend, wie fange ich an? Da fiel mir dieser Satz ein. Ne? Und
okay.
Dann dachte ich, frag sie, ab wann sie die Faxendicke hatte, wenn das war.
Mit 18. Also nein, ein bisschen vorher schon. Wahrscheinlich ist es so in mir gegoren.
Ja.
Aber gar nicht jetzt so, ja, mit dem Glauben, aber mehr auf Menschen hat er sich das ausgewirkt.
Erzähl mal,
also
wie war es vor 18 und was passiert dann?
Also vor 18 bin ich in eine christliche Familie reingeboren worden. Ich bin die Älteste von zwei Kindern, also meine Eltern sind Christen. Ich bin mit dem Kinderwagen in den Gottesdienst gefahren und da habe ich die klassische Karriere durchgemacht.
Sonntagsschule.
Also mit Sonntagsschule.
Marienkäfergruppe, dann.
So oder so ähnlich,
das
genau.
Heißt, das heißt
bei uns, Marienkäfer waren im Kindergarten, ja, aber bei uns war es.
Arche Noah oder.
Genau, Kindergottesdienst, Jungschar, Teenkreis, Jugendkreis, sowas ja. Alles.
Und du warst immer dabei?
Ich war immer dabei. Mit so Jugendalter, dann halt so sonntags früh aufstehen und so. Da hatte ich dann
war
immer so
nix.
Bock. Mhm. Aber da auch meine sozialen Kontakte hauptsächlich so in diesem christlichen Rahmen dann waren. Mhm. Ich hatte mal die Schule gewechselt, ich war vorher auf dem Gymnasium, war dann zu faul und bin in der 8. Klasse auf die Realschule gewechselt. Und da ging das halt los, so mit Jungs und Partys und sowas. Und die anderen haben sich immer so auf dem Pausenhof mit den Rollern getroffen und ich durfte immer nicht.
Okay.
Das war immer total blöd. Ah. Da hat mir das schon zum ersten Mal so richtig angefangen zu stinken, dass ich halt auch in diese neue Klasse dann gar nicht so richtig reingefunden hatte, weil ich halt dann mit den, ich sag's jetzt böse, mit den Frommen, aber so quasi in meinem anderen Umfeld mich aufgehalten habe und da halt meine Freunde hatte.
Haben musste, Freunde haben
musste. Musste auch, ja. Mhm. Auch musste.
Weil immer rüberguckt, was machen die gerade, oder?
Ja. Und dann hast du halt montags hast du ja dann gehört, was sie gemacht haben.
Und du hast gedacht, was habe ich gemacht?
Gut, wir haben auch Sachen gemacht, also so war es nicht.
Okay.
Aber wir, also ich sage das bewusst, weil wir haben es auch so in Teenkreis, dann eher so in Jugendkreis, Alter, so ab 16, haben wir es schon auch krachen lassen.
Ja.
Und warum ich mich dann da abgewendet habe, das war ja so deine Eingangsfrage und deine Ursprungsfrage, war, weil ich einfach so viel Heuchelei mitgekriegt habe. ich habe im Gemeindeleben und in diesem ganzen Kontext habe ich Sachen mitbekommen, wo Leute A gesagt haben und dann was ganz anderes hintenrum gelebt.
Z gelebt, A gesagt, Z gelebt.
So ziemlich. Und dann da auf der Kanzel stehen durften und runterpredigen. Und wir hatten so eine Singgruppe für die Kids. Hits for Kids hieß es. Ganz originell. Und dann war aber nicht klar, hat jetzt da der eine mit dem anderen, sind die da schon in einer Beziehung und gibt es da womöglich schon sexuelle Begegnungen oder nicht? Oh. Und dann steht man da womöglich auf der Bühne und das darf ja natürlich überhaupt nicht sein.
Und du hast so einen Hals mit 18 gekriegt, oder? Oder
so vorher? Schon vorher und so hat sich das quasi entwickelt. Und dann habe ich über andere Ecken... Ich weiß nicht, ob das alles, also heute aus dem Erwachsenenblick, ich weiß nicht, ob das alles so tatsächlich gestimmt hat, aber ich habe es so gehört, ich habe es so wahrgenommen als Jugendliche und das hat für mich alles überhaupt nicht gepasst.
Da habe ich gedacht, warst du eher ein Typ, der hat überprüft und war auch ein Gerechtigkeitssinn?
Absolut. Ich bin totaler Gerechtigkeitsfanatiker. Im besten Sinne, hoffe ich.
Bis heute.
Fanatiker ist ja immer so ein kritisches Wort, aber...
Negativ touched.
Ja, aber ich bin schon, also ich habe da schon eine Neigung, schon auch so, wenn ich für was wirklich brenne, dann gehe ich da schon...
Also wenn der vorne wirklich A sagte und Z lebt, dann hat sich deine Nackenhaare, die waren oben, oder?
Und weil man uns dann noch so klein kariert, rumdiktiert und ja, so, und das darf schnell, das darf schnell und dann, ja, so habe ich es wahrgenommen. Ah. Und das hat es fast zum Überlaufen gebracht.
Und wie hast du dann reagiert dann? Hast du dich zurückgezogen
oder hast du den Jungs gesagt? Nein, ich bin dann weg. Ich habe mich 180 Grad rumgedreht und habe alles ganz anders gemacht, als ich es vorher gelebt und gelernt hatte.
Jetzt bin ich gespannt.
Also man muss sagen, daheim war es auch, ich habe mit meiner Mutter ein sehr schwieriges Verhältnis gehabt. Und dann bin ich ausgezogen und hatte dann mich in meinen Fahrlehrer verliebt und war mit dem 10 Jahre älter. Ich meinen Führerschein gemacht und dann war ich mit dem zusammen. Da hat natürlich daheim keiner Hurra geschrien.
Ich höre von vielen, dass sie dem Glauben den Rücken kehren, weil Typen A, B, C und D sich so und so verhalten haben. Verletzungen und so weiter. Aber dann ist doch irgendwo ein Funken, der heißt Jesus, ne? Dem kann man ja nichts vorwerfen. Oder war das so vermischt, war das so eine Melange zwischen Lebensalltag und Message, dass man das gar nicht mehr trennen konnte?
Also in mir gab es nie, glaube ich, ich habe nie Gott abgesagt. Also ich habe nie gesagt, ich will nicht mehr an Gott glauben oder ich glaube nicht, dass es ihn gibt. Mhm. Aber es hat halt einfach keine Rolle mehr für mich gespielt.
Gab es Momente, wo du dich zurückgesehnt hast in die, ich sage es mal ganz, kirchlich, in die Gegenwart Gottes?
Nö.
Weg.
Ja.
Jetzt sind wir heute hier in der Kirche.
Ja.
Wir kennen uns nicht.
Ja.
Ich schätze mal, du bist hier nicht zum ersten Mal. Dann frage ich mal ganz direkt, wie kam es zum Turnaround?
Also zum Turnaround kam es, dass ich quasi für mich mit dem Humanismus gescheitert bin. Und da gemerkt habe, da kam ich von einem, ich war in Griechenland während der Flüchtlingskrise und war da für diese Flüchtlingssache ein bisschen mittätig. Und da bin ich wiedergekommen und habe so gemerkt, dass ich so frustriert, bitter würde ich nicht sagen, aber so davor. Also ich war so zynisch und so sarkastisch. Warum? Und alles, weil ich auch da wieder gemerkt habe, was die Gesellschaft hier, was Europa, Deutschland an Pseudo-Werten vorheuchelt und vorgaukelt. Und wenn du dann guckst, dann lassen wir da Leute immer noch im Mittelmeer verrecken, jeden Tag. Halten die in Griechenland uns vom Leib in den allerschlimmsten Verhältnissen. Muss nicht nur Griechenland sein, das ist nicht beschränkt auf Griechenland, man kann nach Bosnien, man muss nicht weit gehen, spielt keine Rolle wo, ich habe halt Griechenland miterlebt. Und habe dann aber gemerkt, der Humanismus packt sie auch nicht. Und es ist so eine Spannung und so ein unfassbar konträres Feld, dass ich mich da tatsächlich, dann war ich wahrscheinlich was Hilflosigkeit, Verzweiflung irgendwie, dass ich gemerkt habe, da findest du nichts. Da hast du so viele Leute kennengelernt, so viel probiert, das ist fertig.
Warum gingst du nach Griechenland?
weil ich von der Not mitbekommen habe auf Facebook. Da hat mir irgendwie der Algorithmus einen sehr aktiven Helfer, damals noch zu ganz schlimmen, erstmals Lesbos-Zeiten, wo das erste Mal die EU, die Türkei quasi die Grenze aufgemacht hat und so ein bisschen die EU erstmals angefangen hat zu erpressen, sage ich jetzt mal, und dann die ersten Leute dort ertrunken sind. Und da bin ich auf jemand aufmerksam geworden aus der Schweiz und das habe ich mir angeguckt, was der so macht. Und dann wollte ich dorthin, dann...
Um zu helfen.
Um zu helfen, genau. Dann war aber dort, habe ich gedacht, ach, das ist jetzt irgendwie so ein Run. Und dann kam Idomeni, als dann Mazedonien die Grenze zugemacht hat, als EU offiziell entschieden hat, sich abzuschotten quasi. Dann haben sich da, vor 5 Jahren war das, wahnsinnig viele Menschen innerhalb von ganz kurzer Zeit an der mazedonischen Grenze aufgesammelt, aufgestaut. Und dann waren da 14.000 Leute. Ich habe das mitgekriegt und hatte dann gefragt, was sinnvoller ist, Geld zu schicken oder hinzukommen. Und dann haben die gesagt, na, wenn du schnell da sein kannst, dann komm, ansonsten schick die Kohle.
Hast du gekündigt?
Nein, ich habe erst ganz spontan, also ich habe erst übermorgen Urlaub genommen und bin dann 2,5 Wochen da runtergefahren. Und dann habe ich die, das klingt so kitschig, aber es ist so, ich habe die Kinderaugen gesehen. Wie, also ich weiß noch, dass der erste Satz war zu meinem damaligen Team überhaupt, weil ein richtig, eine NGO und sowas war das nie. Es war einfach ein loser Verband von freiwilligen Privatleuten, die sich da um diesen Michael rum formiert hatten. Und der damals da so Gruppenleiter war, habe ich, als wir das erste Mal nach Idomeni reingefahren sind, habe ich zu ihm gesagt, boah krass, wie alt die Kinder aussehen. Das war mein erster Satz. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, dieses Elend zu sehen und diese Scham, in mir diese Scham, die macht mich immer noch ganz verrückt. Es ist besser geworden, aber...
die Scham, dass es,
so schlecht geht und mir so gut. Und das ist so leicht. Ich bin davon überzeugt, es wäre so leicht, das zu beheben. Und ich sage nicht, dass die Lösung wäre, dass das alle hierher kommen und dann wäre es gut. Ich bin nicht blöd. Aber es wäre so leicht, denen selbst vor Ort ein besseres Leben zu ermöglichen, um dann alles in Würde irgendwie abzuwickeln.
Würde gibt es dort gar nicht.
Nein. Menschenwürde.
Du fuhrst in so ein Lager rein und sahst die Kinder und dachtest, die sind so alt, stiegst aus dem Bus und was war dann?
Und dann stand ich da im Matsch. Das war im März in Nordgriechenland. Das ist nicht so geil. Also in Nordgriechenland an der mazedonischen Grenze, da ist im März, da regnet es die ganze Zeit. Und wenn es nicht regnet, dann stürmt es oder regnet es, beides gleichzeitig. Aber da fliegen, die hatten ja so Camp, die hatten so 2-Mann-Campingzelte. Die flogen da weg. Dann haben wir ständig neue Zelte gekauft, für das die Zerrissenen, dass die irgendwo wenigstens schlafen können. Da stand so hoch der Matsch. Dann wurde es irgendwann ein bisschen besser. Wir haben Feuerholz dahin geschmissen. Die haben die umliegenden Bäume abgerissen. Ich meine, die Felder, die haben ja mal Leuten gehört. Das sah es aus. Furchtbar. Also ich hatte dann, nach einer Zeit, habe ich dann gekündigt. Also ich war im März erstmalig in Idomeni und hatte dann, bin heimgeflogen, war noch mal kurz dort. Und dann habe ich gekündigt.
Diese 2,5 Wochen, was haben die mit dir gemacht? Plumpe Frage.
Alles verändert.
Was heißt alles?
Mein kompletten Fokus, meine Wertevorstellungen.
Fokus ging vor Idomeni wohin?
In mich, in mein Leben. Ich habe Musicals gemacht, ich habe Partys gefeiert, ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe mich mit Freunden getroffen, essen gegangen, so halt, wie die Woche halt so rumgeht.
Und dann kommt die Sonja nach Nordgriechenland und steht vor dem Abgrund.
Ja.
Vor dem Persönlichen, meine ich.
Alles, nee, da stand dann noch nicht so, nee, vor dem persönlichen Abgrund nicht, nein. Nee, eher, ganz im Gegenteil eher. Endlich mit so einer, da muss ich hin, das muss man ändern.
Da gibt's
einen Sinn. Muss ich mithelfen, genau, da ist ein Sinn.
Was vorher nicht der Fall war.
Nicht so in dem Maß, richtig.
Also wieder zurück, mit deinem Chef gesprochen und gekündigt.
Chefin damals, Chefin, ja.
Hast du das verstanden?
Ja, die hat ja das halbe Jahr mit. Das war ein halbes Jahr dazwischen und die hat ja mitgekriegt, dass ich den ganzen Tag, wir waren nur zu zweit, dass ich ja fast nichts anderes mehr erzähle. als das.
Auch mitunter.
Grüße gehen raus an die Andrea.
Alles, was recht ist.
Das war sehr anstrengend.
Das glaube ich.
Das war davor sehr anstrengend, danach noch anstrengend.
Und dann bist du runter. Für lange Zeit? Oder
ein halbes Jahr, gutes halbes Jahr, ja. Also es war so, dass dieser Michael, von dem ich vorhin schon gesagt hatte, das war immer klar, dass wenn da mal Nachwuchs ansteht, der ist verheiratet, die Frau ist schwanger geworden, dann kam der Entbindungstermin und dann ging es darum, wer übernimmt so diese
Koordination.
Die Koordination, genau. Dann hatten wir uns irgendwie nochmal getroffen und dann habe ich gesagt, du, also wenn du es mir zutraust, dann würde ich es machen. Und er hat gesagt, ja, traue ich dir zu. Und dann habe ich gekündigt und dann bin ich da quasi als Koordinatorin für ein ständig wechselndes Team von Freiwilligen bin ich dahin und dann haben wir das da gemacht.
Immer noch oder immer mehr enttäuscht vom Humanismus, im Glauben sowieso nichts am Hut, aber die Not hast du gesehen.
Ja, da war ich aber auch noch nicht enttäuscht vom Humanismus, weil wir haben ja echt was bewegt.
Ja.
Also wir haben das Leben der Menschen wirklich geprägt und besser gemacht.
Ja.
Cool.
Hat dich das erfüllt?
Ja. Also in jeder Hinsicht.
Ja.
Wir haben da gearbeitet, ich habe noch nie so viel gearbeitet, na doch, stimmt nicht ganz, aber ich habe wirklich sehr viel gerne. Gearbeitet, super gerne. Das war klasse. Kannst es war auch sehr schwer teilweise, das war toll.
Warum gingst du zurück?
Weil dann die politische Situation sich verändert hat.
Und jetzt kommen wir von diesem Schreckensszenario, kommen wir wieder auf das Szenario der Sonja, die nach einem halben Jahr, oder wie lange war es? Ein halbes Jahr zurückkommt nach Deutschland,
ja.
Enttäuscht ist vom Humanismus, im Glauben nichts im Hut hat.
Also du hattest ja gerade noch gefragt, warum ich dann da weg bin.
Ja.
Soll ich das noch eben sagen? Ja, also ich bin dann da weg, weil dann eben diese Umverteilung für die Camps, die es damals gab, schon stattgefunden hat. Also die zwei Camps, für die wir mitverantwortlich waren, die wurden immer leerer. Also entweder haben die Leute Wohnungen bekommen, also Zimmer in Ortschaften, bis sie quasi dann in die anderen EU-Länder verteilt wurden, oder sie sind direkt dann über Athen ging das immer, sind die nach Athen gegangen und sind dann ausgeflogen worden. Von daher hatten wir auch in Nordgriechenland quasi keine Arbeit mehr. Und dann gab es auch noch so zwei Lagerbildungen im Team und die einen, die sind dann nach Lesbos gegangen, weil es dort immer mehr wieder wurde. Witzigerweise hat da die Türkei wieder die Tore weiter aufgemacht und die Not wurde da immer größer und die haben dann dort ein richtig tolles Community Center auf Lesbos gebaut und ich bin dann nach Malta und wollte dort die Seenotrettung unterstützen. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann wurden die kriminalisiert und dann hatte ich nur wirklich keine Arbeit mehr. Weil wenn die Schiffe festgesetzt sind, dann brauchst du auch kein Lager finanzieren. Mhm. Zumal dann auch ganz einfach gesagt die Spenden auch zurückgingen, weil ja auch die Medien nicht mehr berichtet haben. Und dann spendeten natürlich die paar, die es noch gab, die spenden lieber für ein Community Center auf Lesbos als für einen Lagerraum auf Malta. Auf Malta. Und dann bin ich nach Deutschland, weil ich...
Sehr frustriert, oder?
Super frustriert. Ultra frustriert.
Ja.
Und da habe ich einen Job eine Jobmöglichkeit bekommen bei einem Zahntechniker, bei dem ich schon immer arbeiten wollte. Also war schon auch Führung, kann ich jetzt sagen.
Im Nachhinein,
genau. Aber auch da war ich schon dankbar. Ich glaube, da hatte ich tatsächlich irgendwie sowas mit Gott, hatte ich schon mal gebetet. Hey, wie geht's jetzt weiter? Ich war völlig perspektivlos.
Da war ja was früher, ne? Mit Gott.
Ja. Ich hatte einen kleinen VW Polo, hatte mittlerweile zwei Hunde, hatte mein alles Hab und Gut, hat in den kleinen VW Polo gepasst und
top
die zwei Hunde.
Die habe ich Griechenland mitgebracht,
ja,
oder wie?
Ja, die habe ich da geschenkt gekriegt. Und so sind wir von Malta dann nach Deutschland gefahren. Mit dem VW Polo.
Und mit den beiden Hunden.
Genau.
Grenzprobleme überhaupt nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Kommen die. Sieht so fertig aus. Ich hatte keine Wohnung, keinen Job, ja kein Nix. Also bis ich dann eben diesen Job da, diese Zusage bekommen hatte.
Zu den Eltern oder war es da immer noch schwierig?
Nee. Ich habe den Job habe ich in Reutlingen bekommen. Ich habe in Karlsruhe ursprünglich gelebt. Also von daher hatte ich dann eh in Reutlingen was finden müssen. Das hat dann auch auf den letzten Drücker mit zwei Hunden, ist nicht so easy in Deutschland, hat doch geklappt. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten. Und das war heftig.
An der Grenze zur Aufgabe.
Wie meinst du Aufgabe?
Persönliche Aufgabe. Lasst mich doch alle in Ruhe.
Ja, ich kann mittlerweile, glaube ich, wenn ich jetzt versuche, auf mich zu gucken, wie ich da wohl gewesen sein muss und mich an so manche Gespräche versuche zu erinnern und nochmal das Gefühl von früher irgendwie versuche, mich zu erinnern, ja, dann muss das echt keinen Spaß gemacht haben, sich mit mir zu unterhalten. Also ich war so, wenn du mich jetzt irgendwas gefragt hättest und ich merke, du schwimmst nicht gleich auf meiner Linie, weil du keine Ahnung hast, weil du auch nicht so, also keiner hat ja Ahnung gehabt. Mhm. Und ich habe sofort, hätte ich dich da verbal an die Wand getackert.
Alle beeinflusst durch die Medien, du hast überhaupt
keine Ahnung. Nee, gar nicht, ein bisschen, aber so einfach so zynisch und so. Wir schwimmen doch hier alle und das wäre doch so leicht und habt doch die noch gar nicht gesehen, weil wenn dann ständig einer kam mit ja aber, nix ja aber, guck's dir doch an, wir haben doch jetzt monatelang das Elend rumgeschrien, es ist doch alles kein Geheimnis mehr. Es kann keiner mehr sagen, er weiß das nicht, ach, dass das so schlimm ist, das habe ich ja gar nicht gewusst. Gelogen.
Du warst ja bald Angst, oder?
Es gab schon ein paar, die noch an mir festgehalten haben, aber ich war ja tatsächlich dann auch räumlich einfach auch weg. Also ich war schon allein, ja. Ja. Hab da meine zwei Hunde gehabt und da auch mehr Stress als sonst was. Die waren das ja nur auch nicht gewohnt, da in so einem kleinen Zimmer und den ganzen Tag an der Leine und so.
Das waren Streuner vorher,
oder? Ja, ja.
Oh, kam da die Phase des Nachdenkens?
Ja. Ja, also ich war, die Eltern haben mir zum Geburtstag ein Buch von Leo Bigger geschenkt. Der hat das ICF in Zürich gegründet. Löwenherz heißt es. Und ich wollte immer noch mal nachschauen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was in diesem Buch steht, witzigerweise. Aber das hat mich so beeindruckt und das hat mir tatsächlich die Entscheidung abverlangt, mich jetzt noch mal voll auf Jesus zu schmeißen, weil ich einfach gemerkt habe, alles andere bringt's nicht. Und da konnte ich paradoxerweise irgendwie das von den Menschen dann trennen. Da konnte ich sagen, nee, aber auch wenn Menschen das verkacken, es gibt was echt ist.
Gab's da einen Schlüsselmoment, wo dir das so richtig bewusst wurde? Menschen verkacken's, hat aber mit Jesus nichts zu tun? Dass dein Blick komplett von den Menschen, du bist ja immer noch Gerechtigkeits-Fan.
Fan.
Wo war ich?
Sorry, ob es einen Schlüsselmoment gab. Schlüsselmoment,
das ist klar. Nein, warum ist es dir gelungen, auf einmal Jesus ins Blickfeld zu nehmen und ihn zu betrachten, losgelöst von den Leuten, die enttäuschen?
Also wahrscheinlich, weil ich auch andere Vorbilder dann gesehen habe. Also ich denke, ich habe es schon auch über Menschen dann gelernt. Also es gab so einen Schlüsselmoment, kann ich dir keinen nennen, sondern das war so ein Reinwachsen eher bei mir. So ein nach und nach begreifen, dass Menschen einfach auch scheitern können aus unterschiedlichen Gründen. Und das Scheitern hat ja unterschiedliche Grade. Aber ich habe einfach dann auch wirklich, ich habe YouTube hoch und runter und habe mir dann Predigten angehört und einfach geguckt und geforscht und wirklich so nach der Wahrheit gesucht, gelesen und alles Mögliche. Und habe das dann nach und nach, kann ich das sagen, ist das so in mir gewachsen. Auch diese Gewissheit, dass das echt ist und dass es Gott gibt und dass er es gut meint. Und ja, dass dieses menschliche Scheitern nicht zwangsläufig oder nichts mit Jesus zu tun hat.
Ist ja nicht ganz einfach, dieser Schritt, ne? Je nach Verletzungsgrad.
Ja, klar.
Du bist so langsam reingewachsen in die Veränderung?
Ja, also langsam, ich weiß nicht, so mein langsam, einige Wochen, Monate.
Das ging ja eigentlich relativ schnell. Welche Auswirkungen hatte das? Vorher die zynische, jetzt die Strahlefrau oder?
Ich habe mich entschieden, dann mich taufen zu lassen, weil ich so das angenommen habe und als Wahrheit erkannt habe, dass man das einfach dann dadurch auch festmacht. Jesus sagt es, also mache ich das. Das meine ich dann auch wieder mit so, ich bin dann schon auch in manchen Sachen einfach sehr straight. Und dann habe ich mich taufen lassen und dann habe ich, ja, ich glaube, das war so dann das, die Kehrtwende und da habe ich das für mich angenommen. Und seitdem, vor 3.
Erst?
Ja.
Ist doch cool.
Ja.
Warst du nochmal unterwegs? Eher in Lesbos oder woanders, seit du dich hast taufen lassen? Oder ist das Kapitel beendet?
Nee, also das Kapitel ist nicht beendet. Ich weiß darüber immer noch Bescheid. Ich habe zwischendrin, habe ich gemerkt, habe ich mich ein bisschen distanzieren müssen, weil ich, weil es ja auch gar nicht so leicht ist. Ich habe erstmal lernen müssen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Christsein und Humanismus, weil im Glauben, im christlichen Glauben geht es ja auch um Werke. Was macht den Unterschied aus? Und
wie heißt deine Antwort, die du gefunden hast für dich?
Dass im Glauben alles aus Gott herauskommt und im Humanismus alles aus dem Menschen heraus.
Wie praktizierst du das? Wenn du sagst, im Glauben kommt alles aus Gott, man muss ja dann wissen, was Gott will, oder?
Ja.
Wie läuft das bei dir ab? kommt mit Zettel vor mir. So, Sonja, pass auf.
Nein, also da kommt jetzt der nächste Klopper. Es kam sehr lange gar kein Zettel vom Himmel und daran habe ich wirklich lang sehr geknabbert. Also mein lang sind jetzt die 3 Jahre.
Okay, das ist ja richtig lang.
Für mich ja, aber ich glaube, es ist auch... aber ich habe mich natürlich, gefragt, hey, ja, was ist jetzt mein Weg? Weil ich merke ja, ich habe da eine Leidenschaft. Ich merke auch, ich habe absolutes Herz für dieses arabische Leben, für diese arabischen Menschen. Mir macht es überhaupt keine Angst, wenn ich da zwischen wild gestikulierenden und halb schreienden arabisch redenden Männern stehe. Macht mir null mehr aus. Finde ich super. Und ich mag die Kultur und das alles. Warum ist es so? Habe ich mich gefragt, warum habe ich so ein Herz für Gerechtigkeit? Warum habe ich das alles? Mhm. Und das ist, kann ich wirklich sagen, ja, intrinsisch. Mhm. Also ich habe mir das nicht angeeignet und nichts. Mhm. Und da habe ich viel gerungen, viel gebetet und war wirklich da auch schon über die Zeit echt, verzweifelt nicht, aber wirklich so ein bisschen, fand ich schon lang und blöd. Und dann habe ich tatsächlich ein Buch von meiner Mutter bekommen.
Schon wieder?
Ja, Tatsache. Ja. Ausgeliehen diesmal. Ah, okay. Weil die das alles mitgekriegt hat, weil ich wirklich, ich war dran, eigentlich zu sagen, hey, ich muss wieder da nach Griechenland, aber ich wusste auch nicht wie. Also, ich wusste nicht wie. Und das Buch hat sie mir gegeben als allgemeine Erbauung, einfach so zu lesen, was andere Menschen an anderen Teilen von der Welt so erleben und mit Gott und wenn sie ihr Leben auf Jesus richten, was dann alles möglich ist. Und das Buch heißt Auf dem Wasser laufen von Klaus-Dieter John und der ist der Begründer von einem Krankenhaus mitten in den Anden in Peru. Kennt? Und dann habe ich das gelesen und es ist so sein 3. Buch, wo es um die ganzen Herausforderungen geht, die sie in den letzten Jahren so hatten. Und das habe ich gelesen und gelesen und so in der Hälfte vom Buch habe ich schon fast keinen Bock mehr und dann war das alles so ein bisschen chaotisch für mich und dann habe ich, und dann ging es da irgendwie um so einen Orthopädietechniker, der da eine Frage hatte, der total gern Missionar werden wollte, aber nirgends gewollt wurde. Und bis er zu Diospi kam. Und dann
diese Klinik, in
Peru. Und dann haben die den total gerne genommen. Und er hatte damals ein Gebet gesprochen und hat gesagt, hey Herr, ich habe jetzt so oft versucht, quasi als Missionar zu sein, aber als Orthopädietechniker ist ja jetzt auch nicht so das Missionsfeld Nummer eins und der Bedarf Nummer eins für so ein Missionskrankenhaus. Und dann musst du mir jetzt jemanden den Weg irgendwie ebnen. Und wenn die mich wollen, dann gehe ich dahin. Und dann habe ich gedacht, boah, erstens krass, was ist das für ein Krankenhaus, wenn die Orthopädietechnik haben, vielleicht machen die auch Zähne. Ich bin ja Zahntechnikerin. Und dann habe ich online geguckt, Zähne machen sie, Zahntechnik vakant. Und dann dachte ich, ne. Und dann habe ich das Gebet gebetet und habe das zu meinem eigenen gemacht und habe gesagt, Herr, wenn wirklich, ich habe jetzt so lange nach einem Weg gebetet und ich habe auch immer mal gebetet, ob ich nicht doch, wofür habe ich eigentlich den Job gelernt? Der hat mich viel, nicht nur Zeit, sondern auch Geld gekostet. Ich bin Meister. Das hat viel Invest gekostet. Nur um jetzt so die Soft Skills gelernt zu haben, ist es ein bisschen wenig.
Fehlt noch was.
Ja. Wäre doch cool. Also fehlt, weiß nicht. Ich kann es auch einfach so lassen. Aber wäre doch ganz cool, wenn ich damit noch was wirklich Sinnvolles machen könnte. Mhm. Und da habe ich gesagt, also jetzt, ich habe weder eine Ahnung, was ich in Peru soll, noch weiß ich überhaupt irgendwas, was das ist. Ich habe es zum ersten Mal gehört, aber wenn die mich wollen, dann gehe ich dahin. Ja, und jetzt wollen die mich und jetzt gehe ich dahin.
Nee.
Doch.
Ich dachte, wie kommt jetzt die Kurve zu arabisch sprechenden?
Gar nicht.
Ja.
Gar nicht.
Ach,
es geht keine Ahnung, Peru. Aber jetzt gehe ich Ende des Jahres nach Peru und habe mich da verpflichtet für 3 Jahre dort mal mindestens.
Sonja, guck mal.
Das Labor dort zu übernehmen und ja.
Freust dich?
Ja, schon, dass was vorwärts geht, aber ich habe ja keine Ahnung davon. Also ich habe keine Ahnung von Peru, ich habe noch nicht mal eine Ahnung von Südamerika. Es klingt zwar blöd, aber es hätte mich auch überhaupt nicht interessiert, wenn mich mal einer gefragt hat, hätte ich Bock da hinzugehen, hätte ich gesagt, nö, eigentlich nicht. Afghanistan, yeah, ja, sofort.
Es gibt 100.000 andere Möglichkeiten. Die eventuell da einzuordnen sind, die dir so liegen, ne?
Ja.
Ach.
Aber ich habe halt wirklich oft gebetet, Herr, ich will deinen Weg gehen. Ich will das machen, was du für mich vorbereitet hast.
Das ist ja total interessant und cool, ne? Weil du startest es ja mit diesem Frust, dass du sagtest, ey, stopp, hier mache ich nichts mehr. Und hast dich verabschiedet. Und heute bist du so weit, dass du sagst, jetzt ganz biblisch, dein Wille geschehe. So beten wir es ja am Vater Unser, ne?
Ja, und so habe ich das oft gebetet. Ja? Bete ich immer noch oft.
Und auf einmal kommt die Sonja wo ganz anders raus, als was du jemals gedacht und gewollt hättest, oder?
Ja.
Und das alles ist live.
Ja. Habe ich gedacht, den Klopper, den hebe ich mal noch auf. Er will ja immer nie was wissen.
Und er ist stumm. Ja, das finde ich sehr cool. War das für dich ein Schock oder war das für dich eine Offenbarung?
Beides.
Richtig. Wenn man so mal in die Bibel reinguckt, dann sieht man, dass die meisten Offenbarungen auch mit einem Schock einhergehen. Ne?
Ja, also weil es halt wirklich, und also für mich ist es jetzt so klar und auch gleich so klar gewesen, weil das so außerhalb meines Denkens stattfindet. Also von daher kann ich tatsächlich irgendwie schon sagen, es war jetzt wie ein bisschen so ein Zettel vom Himmel. Wobei ja nicht drauf stand, geh dahin oder wir suchen einen Zahntechniker, sondern es habe ja schon ich so rausprovoziert. Ja. Aber es hätte auch wirklich nicht klappen können an ein paar anderen Stellen. Und so, also es war wirklich, es lief jetzt schon alles wirklich so, dass ich sagen kann, das soll ich jetzt machen. Warum und wieso und wie lange? Keine Ahnung.
3 Jahre, sagtest du?
Ist die Mindestverpflichtung.
Also wenn es Berufsrum noch gibt, dann schreibt man schon 3 Jahre.
Gibt es bestimmt.
Anfang 24.
Ja.
Müssen wir widersprechen.
Ja.
Wenn man das hört, dann möchte ich echt fragen, wer ist Gott für dich?
Also Gott ist für mich die ultimative Autorität. Das ist für mich das alles. Ja, ich hatte das letzt schon mal mir so überlegt und das waren wirklich die Worte, die mir so damit kommen, die ultimative Autorität.
Dann will ich es gar nicht zerreden. Vielen Dank, Sonja.
Gerne.
Ich wünsche dir noch eine gute Vorbereitungszeit.
Ja, danke.
Was machst du mit deinen Hunden?
Also einen versuche ich mitzunehmen, muss ich noch gucken, ob das klappt. Und dem anderen suche ich ein neues Zuhause. Okay.
Die Vorfreude ist groß oder hält sich so tagesformabhängig?
Ja, also damit, dadurch, dass ich noch gar nicht weiß, was mich da erwartet und ich davon keine Ahnung habe, hält sich die Freude tatsächlich in Grenzen. Die Freude ist eher darüber, dass es irgendwie weitergeht. Wo ich weiß, dass es im Willen Gottes irgendwie ist. Und ich hoffe, das so alles jetzt gut hinzukriegen, dass sich's erfüllt.
Vielen Dank, Sonja, dass du echt uns mit reinnimmst. Das ist so cool.
Sehr gerne.
Echt.
Danke, dass du da bist.
Ja, das ist ja auch, ne? Vier Schlussfragen.
Ja.
Buch. Gibt's eins, das du nicht nur einmal gelesen hast? Sagt von dem Jon jetzt, oder?
Nein, okay. Nein, ich habe das einmal gelesen, fertig. Ich habe auch die anderen beiden noch nicht wirklich gelesen. Nee, ich habe eins, das habe ich hier liegen, aber ich habe es noch nicht ein zweites Mal gelesen, aber ich will es wirklich ein zweites Mal lesen, weil ich bin froh, ich bin eher die, ich pfeffer die Bücher dann in die Ecke und lese sie nur halb, Fraktion. Aber das von der Heidi Baker, da geht es um die Seligpreisungen.
Ergriffen von der Liebe
Gottes, ja.
Das, die Seligpreisungen?
Ja, wo sie einfach das ausführt nochmal, wie sie das lebt. Die hat in Afrika ein sehr großes Werk gegründet mit ihrem Mann zusammen und ist da wirklich, was Liebe und Nächstenliebe angeht, echt ein Vorbild.
Vielen Dank. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren, Frage 2?
Ja, vor 5 Jahren, so vor unnützen Ablenkungen. Oder so vor Dingen, wo ich weiß, ach, das bringt mir jetzt eigentlich auch nichts groß. So wie jetzt, gut, jetzt ist Corona, aber auch davor. Ja, wobei da wirklich ja drei Jahre eher
signifikant.
Drei Jahre irgendwie maßgeblich wären. Aber da kann ich eher so dieses Partygefeiere und Hauptsache hier noch wissen, was geht und da noch wissen, was geht, ist, ach. Klar, ich bin jetzt kein Miesepeter und sitze nicht traurig in der Ecke rum, aber da auf Biegen und Brechen, das kann ich heute leichter, mich da so ein bisschen besser fokussieren.
Und welche Überzeugungen, Frage 3, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten, machen wir 3 Jahre,
ja,
angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Das sind tatsächlich ein paar. Erstens, dass ich mein Leben jetzt Jesus wieder ganz, ganz bewusst und ich würde tatsächlich sagen in Gänze gegeben habe. Also klar kommen immer mal wieder noch so, Mensch, aber müssen wir mal noch mal näher hingucken. Aber tatsächlich es ihm gegeben habe und dann damit einhergehend einfach so wirklich Verhaltensweisen. Punkt 1, dass ich einen dankbaren Lebensstil im besten Fall versucht zu leben, aber wirklich mir da angewöhnt habe, für die kleinsten Sachen Danke zu sagen. Wie, keine Ahnung, also wirklich für die kleinsten, wenn die große Kreuzung, ich bin schon wieder zu kurz für die Arbeit, einigermaßen rechtzeitig zu sein und dann ist die große Kreuzung ist grün, dann sage ich Danke. Und natürlich auch bei großen Sachen, aber wirklich durch diese kleinen merkt man einfach, hey, ich habe das alles doch gar nicht, ich kann doch dafür gar nichts, danke. Und dann geht damit auch einher, dass dieses ständige Jammern ja aufhört. Also das ergibt sich dadurch automatisch. Das ist ganz cool.
Was du früher gelebt hast, dieses Jammern.
Ja, oder Anklagen. Ja. Ja. Das und halt wirklich so tatsächlich ständig, nicht aber im kontinuierlichen Austausch mit Jesus einfach zu sein. Also ich red ständig mit dem.
Dann bin ich jetzt gespannt auf die Antwort Nummer 4, Plakatfrage. Was würdest du draufschreiben, wenn es irgendwo in Karlsruhe,
ja,
am belebtesten Bundesstraße, was weiß ich was, das Plakat und da ist dein Statement eine Woche drauf.
Also da hatte ich 2, die mir wirklich wichtig wären, aber ich würde... Eins wäre mir wahrscheinlich noch wichtiger, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und ich weiß nicht, ob man dann vielleicht mit Punkt, Punkt, Punkt und kleiner drunter könnte man noch, wie der Vers fertig geht, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens, schreiben, aber müsste man nicht. Also das dürftest du entscheiden. Darf ich entscheiden? Aber ich glaube, man kann auch einfach nach Herzen Punkt machen.
Das würde ich jetzt auch spontan sagen.
Ja.
Ganz herzlichen Dank, Sonja.
Sehr gerne, ich danke dir. Danke.
Cooler Film, oder? Coole Geschichte. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, meldet euch. info@superfromm.tv und dann können wir eure Geschichte hören. Ne, hockt ihr vor der Kamera? Hoffentlich nicht bei 32 Grad. Hoffentlich nicht. Und ja, richtig, hinterlasst der Sonja dicke, dicke, fette Daumen. Teilt die Geschichte. So cool, oder? Und nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet Superfromm. Macht's gut und tschüss. Tell me, tell me, tell me.